Lasst uns einmal beten. Allmächtiger Vater, danke dir von ganzem Herzen im Namen deines Sohnes Jesu Christi. Danke dir, dass du der Sonnenschein in unserem Leben bist, das Fundament, die Basis, derjenige, der uns leben lässt. Danke dir für diesen Morgen, danke dir auch für den wunderbaren Sonnenschein, den wir draußen haben, und danke dir für diese Zusammenkunft, sowie alle Zusammenkünfte, die heute, hier und überall in deinem Namen, im Namen deines Sohnes, Jesus Christus, und zur Ehre des Heiligen Geistes gefeiert werden. Wir preisen dich, wir ehren dich und wir lieben dich. Und wir kommen zusammen mit einer Erwartungshaltung, die jene ist, dass du uns begegnest. Sprich du Licht in unsere Herzen hinein, allmächtiger Vater, in Jesu Namen. Amen. Amen. Ja, schönen guten Morgen. Ich grüße euch zu einem weiteren Feriengottesdienst. Und ich möchte beginnen mit dem Namen der Botschaft. Die trägt den Namen heute Versus. Und lasst uns vielleicht anfangen mit einem Mann, einem besonderen Mann, der einer besonderen Gruppe angehörte, den Abgesonderten. Er war ein Hebräer, und zu den Besonderheiten kommt noch eine weitere Besonderheit hinzu. Er gehörte zu einer Bevölkerungsgruppe an, die auserwählt sind, einer der 12 Stämme Israels. Er war jemand, der sehr inbrünstig aus seiner Zugehörigkeit dieser besonderen Gruppe der Abgesonderten heraus dem Vater seinen Dienst verrichtete. Ja, also der Blick war sehr auf sich selbst und auf seine Tätigkeit gerichtet. Eines Tages, ihr ahnt sicherlich, worüber ich jetzt, über wen wir sprechen, eines Tages ist aber Folgendes passiert. Ganz unverhofft, er befand sich auf einer Reise, er war auf dem Weg nach Damaskus, und auf einmal ist ein Licht im wahrsten Sinne des Wortes aufgegangen. Und er war total geblendet, und ihr kennt die Geschichte, ihr wisst, wie es weitergeht. Das Interessante ist, dass der Blick sehr bei ihm selber war und seiner Tätigkeit. Er war in dem Glauben, dass er ja eine Tätigkeit ausübte, die den Herrn diente, ja, bis das Licht anging. Das Licht ließ ihn wissen, Saulus, was machst du? Saulus, was machst du? Und er wusste ja natürlich nicht, wem er begegnet ist, und er fragte, bist du es, Herr? Ja? Lassen wir das erstmal so weit stehen. Dieser Saulus ist es nämlich, der zum Paulus wurde. Und interessant ist auch in seiner Namensänderung vom Saulus zum Paulus. Saulus, derjenige, der vielleicht auch ein bisschen stolz war, er gehört zu den Pharisäern. Ja, das sind ja vielleicht auch angesehene Leute in der damaligen Gesellschaft. Ja, er ist derjenige, er gehört zum Stamm der Benjamin und. Und auf einmal passiert das, was passiert ist. Er bekommt zu hören, hör mal, was machst du da? Ja, also ein Paradigmenwechsel in der Wahrnehmung von Paulus. Und interessant ist auch, Paulus bedeutet der Geringe, der Kleine. Vorher vielleicht ein bisschen stolz, und auf einmal nach diesem Lichteinfall der Kleine. Dieser Paulus ist es, der die Gemeinde in Galatien in Kapitel 5, Galater 5, an die Freiheit erinnert, welche Christus für sie, beziehungsweise für jeden Christen, errungen hat. Und die Verse ab 16 folgende sind die Grundlage der heutigen Nachricht. Er beginnt mit einer Frage: Was will ich damit sagen? Also vielleicht vorausgehend, in den Versen zuvor ging es darum, stellen wir uns unter das Gesetz, indem wir uns beschneiden lassen, ja, also einem Ritual hergeben, oder lassen wir uns durch Jesus beschneiden, durch unsere Zugehörigkeit, Annahme Christi, lassen wir uns dahingehend beschneiden, ja. Und wie gesagt, ab Vers 16 stellt er die Frage: Was will ich damit sagen? Lasst den Geist Gottes euer Verhalten bestimmen. Dann werdet ihr nicht mehr den Begierden eurer eigenen Natur nachgeben. Denn die menschliche Natur richtet sich mit ihrem Begehren gegen den Geist Gottes, und der Geist Gottes richtet sich mit seinem Begehren gegen die menschliche Natur. Das ist schon mal starker Tobak. Die beiden liegen im Streit miteinander, und jede Seite will verhindern, dass wir das tun, wozu die andere Seite uns drängt. Wenn wir uns jedoch vom Geist Gottes führen lassen, stehen wir nicht mehr unter der Herrschaft des Gesetzes. Hier sind ja jetzt einige Aspekte, die hier hervorstechen. Nicht nur, weil sie jetzt dick markiert sind und unterstrichen sind. Paulus ruft auf dazu, dass wir uns vom Geist Gottes bestimmen lassen sollen. Das heißt nicht das, was wir selber möchten, sondern das, was der Geist in uns. Wir dürfen ja dabei nicht vergessen, früher bedurfte es eines hohen Priesters, der in die Stiftshütte hineingegangen ist. Einige wenige durften in den Vorhof hinein. Dann betraten wir das Zelt. Das Zelt hatte noch ein Vorzelt. Und dann gingen wir weiter in das Allerheiligste. Und das Allerheiligste, dort durfte nur der Hohepriester hinein. Und dieser Hohepriester, den beherbergt jeder Christ, jeder Einzelne, der sich zu Jesus Christus bekennt, hat das Allerheiligste in sich. Das können wir doch und werden wir wahrscheinlich auch niemals begreifen. Wir dürfen es aber hinnehmen. Wenn wir uns diesem Geist hergeben, werden wir eben nicht mehr unseren eigenen Begierden, unserer eigenen Natur folgen, sondern dem, der in uns ist. Das ist der Geist, der Heilige Geist, die Macht, die Kraft, die Jesus Christus, unseren Erlöser, aus dem Tal der Toten herausgeholt hat, wiederbelebt hat. Und den dürfen wir beherbergen, den tragen wir in uns. Die menschliche Natur richtet sich, also die menschliche Natur, jeder Mensch richtet sich, oder der menschliche Willen, welches Synonym man da auch verwenden möchte, richtet sich mit ihrem Begehren gegen den Geist Gottes. Das heißt also, was Paulus uns da mitteilt, ist, wir sind in einem Dilemma. Wir sind einem Dilemma ausgesetzt, einem Zwiespalt, einem inneren Kampf. Das heißt, auf der einen Seite haben wir was auf der Schulter, und auf der anderen Seite, das ist ja immer dieses schöne Bild, was auch jedem bekannt ist, aber Paulus macht uns ganz klar deutlich, dass so verhält es sich im Christsein. Die menschliche Natur seit dem Fall ist diesem Kampf ausgesetzt. Und der Geist Gottes auf der anderen Seite richtet sich mit seinem Begehren gegen die andere Seite. Deswegen der Aufruf Paulus in den Zeilen 16 bis 18, dass wir uns eben nicht von uns selbst, von unseren Bedürfnissen heraus leiten lassen sollen, sondern uns hingeben dürfen. Im Übrigen ist klar ersichtlich, so fährt er ab Vers 19 fort, was die Auswirkungen sind, wenn man sich von der eigenen Natur beherrschen lässt. sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit, Ausschweifung, Götzendienst, okkulte Praktiken, Feindseligkeiten, Streit, Eifersucht, Wutausbrüche. Am Anfang würde man vielleicht ja jetzt, ich stopp hier an der Stelle. Sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit, Ausschweifung, Götzendienst, okay. Welchen Götzen habe ich vielleicht in meinem, oder welche okkulte Praktiken? Aber jetzt bei Feindseligkeiten oder Streit und Eifersucht, da wird es ja schon konkreter. Und da findet sich, denke ich, jeder eigentlich wieder. Denn es gibt, glaube ich, keinen Menschen, der nie gestritten hat oder streitet. Eifersüchtig oder vielleicht auch Wutausbrüche. Muss ja nicht unbedingt jetzt ein Choleriker per se sein, aber Wutausbrüche. Wir alle sind auch mal wütend. Wir wollen auch mal Recht haben. Zerwürfnisse, Spaltungen, Neid, Trunkenheit, Fressgier und noch vieles andere, was genauso verwerflich ist. Also diese Liste ließe sich beliebig weit ergänzen. Paulus kann diesbezüglich nur warnen, wie er es schon früher getan hat. Wer so lebt und handelt, wird keinen Anteil am Reich Gottes bekommen, dem Erbe, das Gott für uns bereithält. Also hier nochmal, hebt er nochmal hervor. Das ist in Vers 9, ab Vers 19 direkt. Die eigene Natur führt, wenn wir dem folgen, führt zu eben solchen, ja, wie soll man sagen, zu solchen Sünden, denn es sind Sünden, und noch viel mehr. Und diese sind es, also dieses Dilemma, wenn wir uns in dieses hineinbegeben, blockieren wir oder begeben wir uns zurück in die Dunkelheit. Wir alle sind durch Jesus Christus reingewaschen worden und wir befinden uns damit im Licht und wir wollen auch weiter im Licht wandeln. Solche Sachen, in die ich mich dann wieder hineinbegeben würde, selber hineinkatapultiere, bewirkt, dass ich mich abkehre von dem. Das Weiße, was mir, oder die Kleidung, die reingewaschen wurde durch das Blut am Kreuz von Golgatha, wird wieder befleckt. Es verhält sich so, vielleicht ist das ein gutes Bild, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin in einem Raum, der dunkel ist. Ich weiß aber, der Raum verfügt über Elektrizität. Ich weiß vielleicht auch, wo der Lichtschalter ist. Aber ich befinde mich in Dunkelheit. Ich gebe keinen Anlass dazu, mich da zum Lichtschalter hinzubegeben. Ich befinde mich in Dunkelheit und vielleicht finde ich es auch in Ordnung oder vielleicht warte ich auch, bis jemand den Raum betritt und den Lichtschalter anmacht für mich, dass ich dann das Licht erleben kann. So ist es mit dem Christsein im Entfernten. Wir durch die Kraft in uns ist es, und das ist nicht einfach, natürlich nicht. Und das ist, glaube ich, auch einer der Gründe, die uns einiges schwer macht. In unserem Christsein, das Christsein ausleben zu können. Denn wir sind dem Alltag ausgesetzt, wir haben Familie. Ich habe zwei Brüder, wir haben uns gestritten, als wir noch klein waren. Heutzutage ist das nicht mehr so, aber wir haben natürlich auch Auseinandersetzungen, Meinungsverschiedenheiten und. Aber die Frage ist ja die, wie gehe ich denn damit um? Es ist natürlich leicht, dann aus der Emotion heraus die Kontrolle über seine Zunge zu verlieren und dann Sachen zu sagen, die meinem Gegenüber alles andere als wohltun. Lasst uns, das ist es, was Jesus, er hat gesagt am Kreuz, es ist vollbracht. Er hat für alles bezahlt. Er hat auch dafür bezahlt, dass ich mich, wenn ich mich in solchen Sachen, in solchen Situationen befinde, dass ich den Blick nicht auf mich, wie Saulus, gerichtet habe, sondern dass ich den Blick erhebe und auf ihn schaue. Stellen wir uns mal vor, Jesus, als er gefangen genommen wurde, ihm wurde am Bart gezogen, er wurde bespuckt, er wurde geschlagen, er wurde ausgepeitscht und. Er ist der Einzige, der gesagt hätte, hört mal, jetzt hört ihr mal aber auf hier. Das hat jetzt sofort ein Ende. Hat er nicht gemacht. Jesus hat sich dem hingegeben. Er ist Demut in Fleisch und Blut. Und wie viel mehr, will ich dann meinem Gesprächspartner vermitteln, ich bin aber jetzt derjenige, der Recht hat, weil ich sehe das so und dann muss das so laufen. Oder, ihr könnt das auf eure Situation dementsprechend anpassen. Das kann es doch nicht sein. Dafür ist doch Jesus nicht am Kreuz für uns gestorben. Dass wir in unserem Christsein mit der Kraft, die Jesus aus dem Reich der Toten hat auferstehen lassen, dass wir so ein Dasein fristen. Lasst mich das mal so ausdrücken. Das kann es doch nicht sein. Der Schlüssel liegt ja darin, dass wir gerade in den Zeiten, in den Momenten, wo es wirklich hitzig wird, wo wir merken, wo es interessant wird, dass ich da den Blick bekomme auf ihn. Und wie geht das? Der Frage wollen wir gleich mal nachgehen. Vorab noch eine Feststellung von Jesus aus Markus 7, 20 bis 23, auf der Paulus aufgebaut hat. Ja? Was aus dem Menschen herauskommt, und das ist jetzt aus dem Kontext heraus die Situation, dass die Pharisäer Jesus mit einer Situation konfrontiert haben, indem sie ihm gesagt haben, hier, guck mal, wie ist das mit Händewaschen hier mit deinen Leuten? Und Jesus sagt daraus, was aus dem Menschen herauskommt, das macht ihn unrein. Denn aus dem Inneren, aus dem Herzen der Menschen kommen die bösen Gedanken, wie sexuelles Fehlverhalten, Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habsucht, Bosheit, Betrügerei, ausschweifendes Leben, Neid, Verleumdung, Überheblichkeit und Unvernunft. All dieses Böse kommt von innen heraus und macht die Menschen vor Gott unrein. Also, es ist ja so, vorher war es Paulus gewesen. Jetzt können wir sagen, gut, hat er seine 5 Minuten gehabt oder so? So könnte man denken, würde man aber außer Acht lassen, dass Paulus genutzt wurde, um etwas festzuhalten. Und hier nochmal von Jesus selber, aus dem Mund Jesu selber. Leute, das ist es. Und was wir hier erkennen, was uns hier mitgegeben wird, ist unsere Identität, die Identität des Menschen. Und man sagt ja, wenn ich nicht weiß, wer ich bin, wie soll ich dann wissen, wo ich hingehe? Wie soll ich das wissen? Wenn wir unsere Identität erkennen, dann erkennen wir auch, was am Kreuz, darf mich einmal so zur Seite drehen, was am Kreuz für uns geschehen ist. Warum jemand dafür bezahlt, für was hat er bezahlt? Unter anderem dafür. Wir erkennen, wer Jesus ist und was er für uns getan hat. Es geht auch gar nicht jetzt darum, dass wir meinen oder denken oder auch nur annehmen könnten, aus uns soll ein besserer Mensch gemacht werden. Das funktioniert ja überhaupt nicht. Und diese Richtung, die würde ja dann uns auch fehlleiten. Denn es geht vielmehr darum, unsere Identität zu erkennen, wer wir sind. Wer sind wir in Christus? Was ist am Kreuz für uns vollbracht worden. In Lukas 18, ihr kennt alle auch die Situation von dem Pharisäer und dem Zolleinnehmer, als der Pharisäer, vielleicht guckt er noch so, wollte gerade anfangen zu beten und dann fing er an, Vater, ich danke dir, lieber Gott, dass ich nicht so bin wie der Zolleinnehmer. Zolleinnehmer sind ja diejenigen, die ausgegrenzt wurden, die nicht so richtig Teil der Gesellschaft waren. Keiner wollte was mit denen zu tun haben. Und er meinte dann, dieses Gebet sagen zu müssen oder den allmächtigen Vater so etwas wissen lassen zu müssen. In dieser Situation ist ja Folgendes, ich will jetzt nicht auf die genaue Wortwahl eingehen, aber interessant ist ja, einer von den beiden wusste, wer er ist, und der andere wusste es nicht. Der eine wusste, wer er in Christus ist, und der andere eben nicht. Und dazu, das ist es, ihr Lieben, wir müssen wissen, wer wir in Christus sind. Das ist, ohne das bewegen wir uns, da laufen wir, ich bewege mich, aber ich komme ja nicht von der Stelle. Ich sehe vielleicht, wie das Volk Israel damals, die haben die Verheißung bekommen, da ist das gelobte Land. Die haben sich ja auch bewegt. Der Unterschied ist aber, zu mir jetzt gerade, die sind vorangegangen. Wenn auch mit diversen Umständen, aber sie sind ja gegangen. Und so ist das bei uns im Christsein. Wir sollen doch nicht auf einer Stelle treten und in Bewegung verfallen. Wir sollen uns fortbewegen. Und dazu haben wir diese Kraft in uns, die uns helfen möchte. Da bedarf es aber unserer Mithilfe. Und das ist sehr, sehr wichtig. So. Paulus hat in dem Römerbrief, er hat das wunderbar beschrieben, dieses Dilemma, dem jeder Christ in seinem Weg des Christseins ausgesetzt ist. Ich verstehe selbst nicht, warum ich so handle, wie ich handle. Denn ich tue nicht das, was ich tun will. Im Gegenteil, ich tue das, was ich verabscheue. Wenn ich aber das, was ich tue, gar nicht tun will, dann gebe ich damit dem Gesetz Recht und heiße es gut. Und das bedeutet, der, der handelt, bin nicht mehr ich, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Ich weiß ja, dass in mir, das heißt in meiner eigenen Natur, nichts Gutes wohnt. Obwohl es mir nicht am Wollen fehlt, bringe ich es nicht zustande, das Richtige zu tun. Ich tue nicht das Gute, das ich tun will, sondern das Böse, das ich überhaupt nicht tun will. Wenn ich aber das, was ich tue, gar nicht tun will, dann handle nicht mehr ich selbst, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Also hier haben wir es ja zu tun mit einem Text, das jemand uns zu verstehen gibt, Paulus, dass er konfus ist ein bisschen. Denn er versteht nicht, obwohl er doch will, obwohl er die guten Sachen tun möchte. Er möchte dem Herrn dienen und. Aber irgendwie treibt ihn etwas dazu, genau das Gegenteil zu tun. Ich möchte für mich natürlich in meiner Ehe, in unserer Kindererziehung, ja, wir haben ja 3 Kinder, die Tantin und ich, möchte ich natürlich immer ruhig bleiben, ja. Ausgeglichen und. Die Situationen, denen ich aber ausgesetzt bin, im Alltag oder denen wir ausgesetzt sind, die spielen mir aber nicht gerade immer in die Karten. Und da ist es, wie gehe ich damit um? Was mache ich damit? Habe ich das schon erkennen dürfen für mich? Habe ich das angenommen? Und wie, aus dieser Annahme, wie gehe ich damit um? Was passiert da in mir? Und das ist es. Er versteht nicht, warum er so handelt, wie er handelt, denn er tut nicht das, was er tun will, sondern genau das Gegenteil. Und dann hat er realisiert, okay, das bin ja nicht ich, ich habe ja Jesus angenommen, also ich jetzt, nicht Paulus, ich habe ja Jesus angenommen, aber etwas funktioniert nicht so, wie es sein sollte oder wie man sich das vorstellt. Und dann führt es zwangsläufig dazu, zu der Erkenntnis, es ist etwas da, was diesen Weg blockiert, den Weg des Christseins blockiert. Vielleicht früher habe ich auch mal gedacht, als ich Jesus angenommen habe, ich bin jetzt auf Rosen gebettet, von fortan werde ich keine Probleme mehr haben, ich werde nicht mehr streiten, ich werde ausgeglichen sein. Ja, bis ich mal dann richtig in der Schrift gelesen habe und dann wurde mir klar eigentlich so, Nee, ganz so funktioniert das ja nicht so. Also da stellt sich das jemand anders vor. Denn wie oft hören wir, seid besonnen, bleibt standhaft. Und warum ist die Rede von so Wörtern wie Kampf und? Warum werden uns diverse Sachen mit an die Hand gegeben, wo man sich denkt, oh, ich gehe mit Jesus durchs Leben. Wofür brauche ich da eine Waffenrüstung? Wofür brauche ich ein Schwert? Oder wofür brauche ich die ganze Ritterrüstung? Was hat das damit auf sich? Ja. Es ist so, der Heilige Geist, den wir in unser Leben einbeziehen müssen, ihr Lieben. Also es ist Vater, Sohn und Heiliger Geist. Jesus hat während seiner Zeit auf Erden, was hat er gemacht? Er hat den Vater verherrlicht. Er hat uns den Weg zum Vater geebnet. Jesus hat für die Sünde der Welt bezahlt. Und dann ist es so, dass ich erkennen darf, ich bin ein Sünder. Ich bin, wenn wir nochmal kurz zurückgehen, ich bin nicht im Unterschied zu demjenigen, der einen Mord begangen hat oder der gestohlen hat, bin ich nicht viel besser. Dann bin ich ja bei mir. Dann beurteile ich mich selber, wenn ich sage, Moment mal, Ehebruch habe ich nicht gemacht, Habsucht auch nicht, Betrügen, nee, vielleicht auch nicht, aber Neid, ja, da wird schon ein bisschen, da sehe ich mich, nee. All das ist es, was wir in uns haben und das unterscheidet uns überhaupt nicht, denn in unserer Wahrnehmung könnte es vielleicht sein, dass wir so hier und da Unterscheidungen machen, aber Gott sieht uns ja ganz anders und vor ihm sind wir so, wie wir sind, wie wir es gerade oder wie wir es in der Schrift hören. Und der Ausweg dazu oder die Fragestellung, die sich dann Paulus natürlich stellt, ist, oder er kommt zu der Erkenntnis vielmehr erstmal, ich unglückseliger Mensch. Also er ist am Boden zerstört. Das ist das, was er erkannt hat. Mein ganzes Dasein ist dem Tod verfallen. Wie komme ich hier heraus? Wird mich denn niemand aus diesem elenden Zustand befreien? Doch, und dafür danken wir Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Halleluja. Jesus ist die Antwort auf dieses Szenario. In ihm finden wir den Weg aus diesen Situationen heraus, denn wir als Christen werden auch weiterhin, solange unser irdisches Zelt aufgebaut ist, solange wir hier auf Erden leben, werden wir mit solchen Situationen konfrontiert, ob wir das mögen oder nicht. Solche Situationen werden wir durchmachen müssen. Die Frage aber nochmal, wie gehen wir damit um? Gebe ich mich dann in den Momenten dem Heiligen Geist hin und bitte ihn um seine Kraft, mir Hilfe zu geben, denn ich schaffe es nicht alleine, oder lasse ich es? Es ist ja auch so, dass wir mit der Sünde, ich dachte immer auch so, nochmal diese Annahme Jesu würde dann das mit der Sünde auch erledigt haben. Und bis man dann eigentlich mit solchen Versen konfrontiert wird und dann mal wirklich selbst erkennt, wer man ist. Und dann befinden wir uns schon in einem Prozess, der in uns arbeitet. Und ihr Lieben, lasst uns diesen Prozess nicht verwehren. Lasst uns diesem wirklich bewusst und ganz hingeben. Und gerade dann, sei es auf der Arbeit oder sei es auch den Eltern gegenüber, ja, an euch, die ihr jetzt zuhört, den Eltern gegenüber. Es ist nicht immer leicht, das zu tun, was die Eltern natürlich von euch abverlangen, aber gebt euch den Eltern hin. Früher konnte ich das nicht hören, aber es geschieht wirklich zu eurem Besten. Und Wenn ihr das nicht schafft, guckt einfach auf Jesus und versucht euch mal daran zu erinnern, was mit Jesus geschehen ist, was er alles mit sich hat machen lassen. Wir reden vom König der Könige. Lass uns mal dieses vielleicht einen Vergleich nehmen. Wie ist das mit einem Regenwurm? Wenn wir einen Regenwurm auf dem Boden sehen, den kann man treten, den kann man drücken, der macht nichts. Nehmen wir mal eine Schlange und versuche ich mit der Schlange das mal zu machen. Was macht die Schlange? Die Schlange beißt zurück, vielleicht wird sie uns würgen. Und Jesus hat sich in dieser Hinsicht verhalten wie ein Wurm. Man konnte mit ihm machen, was man wollte, denn er war sich bewusst, für was er das tat, nämlich für uns. Und lasst uns da den Blick nicht verlieren, ihr Lieben. Der Heilige Geist ist in jedem von euch. Er möchte euch lenken und leiten. Und lasst uns seiner Hilfe nicht verwehren. Amen.